Und zwar möchte ich hier in Kolosser 3 mit uns die Verse 18 bis 25 lesen, wobei wir heute vordringlich die Verse 18 bis 21 behandeln werden. Hier geht es um einen neuen Abschnitt in meiner Bibel, Schlachter 1951, da heißt es häusliche Pflichten in der Überschrift. Und da spricht der Apostel Paulus hier zuerst in Vers 18, ihr Frauen, seid euren Männern untertan, wie es sich geziemt im Herrn. Ihr Männer, liebet eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allen Dingen, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizet eure Kinder nicht, damit sie nicht unwillig werden. Ihr Knechte, gehorchet in allen Dingen euren leiblichen Herren, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die den Herrn fürchten. Was immer ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisset, dass ihr von dem Herrn zur Vergeltung das Erbe empfangen werdet, so dienet dem Herrn Christus, denn wer Unrecht tut, der wird wiederbekommen, was er Unrechtes getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Unsere heutige Überschrift, die heißt Gottes gute Ordnung. Gottes gute Ordnung. Und diejenigen, die bisher bei den Predigten im Kolosserbrief dabei waren oder weitgehend mit dabei waren, die haben sicherlich schon viel lernen können, wer Jesus Christus ist, wie groß der Herr Jesus ist und was er alles für uns getan hat und was wir alles in ihm haben. Ganz gewaltig, wie der Kolosserbrief das herausstellt. Und wir haben viel darüber gelernt, was es bedeutet, dass wir durch ihn neues und ewiges Leben haben. Wir haben den neuen Menschen angezogen, wenn wir an ihn glauben. Wir sind durch ihn erlöst worden und wir haben den alten Menschen ausgezogen. Aber man muss jetzt auch noch mehr die Eigenschaften des neuen Menschen anziehen. Das sagt Paulus hier, das haben wir auch gehabt. Diese neuen Kleider in Christus zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, ertraget einander und vergebet einander, wenn einer wieder den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Das ist eine markante Stelle, die auch so eindringlich in unser Leben hineinsprechen will, dass wir jeden Morgen eigentlich sagen müssten, Herr, schenk es, dass ich heute in diesen neuen Kleidern wandeln kann, dass ich diese Dinge anziehen kann, die hier beschrieben werden und auch darin lebe. Der neue Mensch ist bereits vorhanden. Und so wird uns in diesem Brief gezeigt, wie die Eigenschaften des neuen Menschen aussehen und was wir alles an sündhaften Verhaltensweisen ablegen sollen und was wir alles mit dem neuen Menschen anziehen sollen. Und natürlich auch, wie das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen soll, bei uns persönlich, aber auch in der Gemeinde. Das Wort Christi wohne reichlich unter euch und wie wir Gott loben sollen und ihm auch in unserem Herzen lieblich singen sollen. Das haben wir alles schon angesehen. Und so schließt der Apostel Paulus mit diesem Abschnitt hier bis Vers 17, wo er dann sagt, und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut in dem Namen des Herrn Jesus. Und danket Gott und dem Vater durch ihn. Das ist auch etwas Gewaltiges, alles in dem Namen des Herrn Jesus zu tun. Was dies bedeutet, das hatten wir uns in der letzten Predigt nochmals vor Augen gehalten. Wenn alles in dem Namen des Herrn Jesus geschehen soll, was wir tun, das heißt es auch, dass alles in Ausrichtung auf ihn, das heißt in seinem Willen und unter seiner Herrschaft geschehen soll. Das ist gewaltig. Wenn wir so leben, dass wir wirklich sagen können, das ist im Willen des Herrn und das ist soll in dem Namen des Herrn so geschehen. Das ist eine hohe Aufgabe. Da haben wir tagtäglich damit zu tun. Und wenn wir solchen Aufforderungen von Gottes Wort nachkommen wollen, so wird sich auch etwas an unserer inneren Herzenseinstellung verändern. Alles in dem Namen des Herrn Jesus zu reden und zu tun, das führt uns in allem Reden und Tun in eine tiefe Prüfung hinein. In eine tiefe Prüfung unserer Herzen und unseres Verhaltens. Und wir können sagen, gut so, Das ist gut so. Denn unser Herr Jesus möchte ja in dir und mir Veränderung hervorbringen. Und wenn wir es tief prüfen in unserem Herzen, ist das in Ordnung vor dem Herrn? Ist das das Richtige, was ich hier tue? Ist das das Richtige, was ich hier sage? Kann ich das verantworten vor dem Herrn und für den Herrn? Dann wird sich bei uns eine Veränderung einstellen. Dann kann der Herr Veränderung bewirken. Denke also immer an Kolosser 3, Vers 17. Natürlich auch dann an Kolosser 3, Vers 23. Da kommen wir da noch drauf. Diese Aufforderungen, die waren jetzt bisher sehr allgemein für alle Gläubigen. Aber in unserem heutigen Textabschnitt, da spricht der Apostel Paulus sehr praktisch und grundlegend in christliche Beziehungsverhältnisse hinein. Ja, auch ein ganzes Stück weit in die christliche Familie hinein. Doch nicht nur das. Er spricht dann später auch Chefs und Arbeiter an, damit jeder, der an den Herrn Jesus gläubig geworden ist, auch weiß, wie er sich als Christ zu verhalten hat. Nicht nur daheim oder in der Gemeinde, sondern auch draußen am Arbeitsplatz, wenn man denn in einem Arbeitsverhältnis steht. Und wenn wir uns in diesen Text hineindenken, dann erkennen wir, dass Gott hier ganz klare Ordnungen weitergibt. Und es ist genauso wie der Psalmist im Psalm 119 sagt, ich liebe deine Verordnungen, ich liebe deine Ordnungen, oh Herr. Oder er bittet auch, lehre mich deine Ordnungen, lehre mich deine Satzungen. Auch das sind Ordnungen Gottes, mit denen wir es hier zu tun haben. So will es Gott, wie es hier geschrieben steht. Und das sind sehr, sehr gute Ordnungen, die Gott uns gibt. Gottes Ordnungen sind nur gut, ja, sie sind sehr gut. Und sie werden für jeden zum Segen werden, der sich daran hält. Weil es ist Gottes Wille und es ist Gottes Wort. Es sind sehr gute Ordnungen für Ehefrauen, wie wir hier in diesem Text sehen, für Ehemänner, für Kinder, aber dann auch für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, da spielt es dann keine Rolle, ob in Ehe- und Familienverhältnis oder nicht. Ich persönlich hatte mich zunächst gefragt, warum der Apostel Paulus hier nicht auch in diesem Textabschnitt die ledigen bzw. verwitwete Geschwister mit anspricht. Haben die in diesem Text nichts zu sagen. Aber wenn man sich ein bisschen hineindenkt, dann finden wir eine wesentliche Begründung darin. Dass unverheiratete Geschwister oder auch verwitwete Geschwister nicht in einem direkten Bündnis mit Menschen stehen, beziehungsweise nicht ein menschliches Haupt in diesem Sinne über sich haben, sondern sie sollen in ungeteilter Weise darauf bedacht sein, wie sie dem Herrn gefallen. Und die fallen jetzt zunächst nicht in diese Familienkategorie hinein. Aber wenn jemand schon erwachsen ist, vielleicht auch keine Eltern mehr hat oder auch nicht mehr in einem Familienverhältnis steht, natürlich würde man sich wünschen, dass vielleicht früher vieles anders gelaufen wäre. Ich würde mir das auch wünschen. Wenn man schon das alles gewusst hätte, was hier geschrieben steht, dann wäre bei manchem von uns manches anders verlaufen. Aber es ist gut, das vielleicht auch heute in diesem Sinne mal zu erkennen und zu verstehen, wie Gott es eigentlich meint. Mal ein ganzes Stück weit. Also unverheiratete oder verwitwete Leute, die sind in einem ungeteilten Verhältnis zu Gott. Dagegen sind Verheiratete in einem geteilten Verhältnis. Müssen wir ganz klar sehen. Sie sollen zwar auch dem Herrn gefallen, ja. Doch sie haben auch eine Verantwortung für den Ehepartner, mit dem sie einen Bund geschlossen haben. Oder wenn auch Kinder da sind, vorhanden sind, so haben sie auch Verantwortung für die Kinder und die Kinder für die Eltern. Das hat Gott so gegeben. Und wer Kind ist oder wer noch Eltern hat, hat auch Verantwortung und Verpflichtung seinen Eltern gegenüber. Ganz wichtig, auch in diesem Zusammenhang. Blättern wir da kurz zum 1. Korintherbrief zurück. 1. Korinther Kapitel 7. Lese ich die Verse 32 bis 34. 1. Korinther 7, 32 bis 34. Hier sagt der Apostel Paulus, ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Hab keine Sorge, sondern schau darauf, wie es Gott mit dir meint. Und zunächst spricht er vom Verheirateten oder von den Verheirateten, von den Unverheirateten, Vers 32. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefalle. Also der Unverheiratete steht direkt in Bezug zum Herrn. Vers 33, der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefalle. Und er ist geteilt. Vers 34, so ist auch die Frau, die keinen Mann hat, und die Jungfrau besorgt um die Sache des Herrn. Also die Frauen, die keinen Mann haben, die entweder Jungfrau sind oder verwitwet, die kümmern sich um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei im Leibe und im Geist. Und dann geht es wieder um die Verheiratete. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefalle, also dem Ehepartner. Und das ist ein Unterschied. Die Verheirateten haben also vor Gott die Pflicht, dem Ehepartner zu gefallen. Und zwar so, wie es Gott gedacht hat. Da kommen wir nachher noch drauf. Und natürlich nicht nur dem Ehepartner zu gefallen, sondern darin auch Gott zu gefallen. Das ist klar. Und auch Kinder haben, wie schon gesagt, vor Gott eine hohe Verantwortung. Leider kennen wir in unserer heutigen Gesellschaft, dass diese Verordnungen, die Gott hier gegeben hat, nicht mehr so vorhanden sind, wie sie schon da waren. Unsere Gesellschaft war schon sehr davon geprägt. Aber sie werden heute mehr und mehr über Bord geworfen. Man richtet sich nicht mehr gerne nach Gottes Wort aus. Beobachte mal in unserer heutigen Gesellschaft, wie das Verhältnis von Männern und Frauen innerhalb der Ehe aussieht. Wie es da teilweise aussieht. Wie sich heute auch das Verhalten der Kinder in unserer Gesellschaft abzeichnet. Ja, manches mag noch äußerlich ganz gut aussehen, aber manchmal sieht es auch sehr chaotisch und katastrophal aus. Aber wir brauchen gar nicht so sehr auf die Menschen draußen schauen und auf die Gesellschaft, die den Herrn Jesus nicht kennen, die nicht an ihn glauben. Denn zuerst geht es um uns hier in der Gemeinde. Denn zuerst geht es unserem Herrn und Gott um uns, um seine Kinder und um seine Gemeinde. Und die Frage, die an dich und auch an Micha geht, die lautet: Verhalten wir uns wie die Menschen draußen, die Gott nicht kennen? Haben wir schon viel davon abgefärbt? Tragen wir das auch in unser Glaubensleben hinein, in die Familien hinein, in die Gemeinde hinein? Oder anerkennen wir die guten Ordnungen unseres Herrn Jesus Christus und bemühen wir uns danach zu verhalten? Als Kind Gottes heißt es ja nicht nur zu sagen, ja, die Bibel, an die glauben wir, das ist Gottes Wort und mit dem sind wir einverstanden. Ja, wir sind bibeltreu, weil wir die Bibel in der Hand haben und an die Bibel glauben. Und zu allem Ja zu sagen, was auch hier in der Gemeinde vertreten wird. Schön, wenn man das tut. Aber es geht nicht nur darum, mit allem einverstanden zu sein. Das ist gut, wenn es mal so weit kommt. Aber das ist noch lange nicht das, was Gott will. Sondern es geht darum, die Dinge auch so zu leben und zu tun, wie es Gottes Wort sagt. Dann sind wir erst auf dem richtigen Ast und dann sind wir erst bibeltreu, wenn wir das so leben und auch so tun. Und liebe Freunde und Geschwister, wenn wir erkennen, wie gut Gottes Ordnungen sind, dann werden wir auch erkennen, welch eine große Harmonie Gott mit solchen Abschnitten wie hier, mit Ehen und Familien, aber auch mit Alleinstehenden und in Arbeitsverhältnisse hineingibt. Gott gibt so eine große Harmonie in alles hinein. Und wenn man sich daran halten würde, könnte alles so wunderbar und schön sein. Das zu leben, was Gottes Wort sagt und zu erkennen, da liegt eine große Harmonie drin, eine große Erfüllung. Und allein das lohnt sich eigentlich jetzt schon, mit dem Herrn Jesus zu gehen und sich an ihn zu halten, solange wir noch auf Erden sind. Wenn man das erleben darf, welchen Segen Gott darauf legt, wenn man das so befolgt, wie sein Wort sagt. Doch es geht nicht zuerst um uns, dass wir eine große Harmonie erleben und viel Segen. Es geht nicht zuerst um uns, sondern es geht um unseren großen, wunderbaren Herrn und Erlöser. Es geht um den Herrn Jesus Christus. Und es geht darum, dass wir ihm mit unserem Verhalten Ehre bereiten, dass wir ihm gefallen. Und das ist das Größte, wenn es dazu kommt. Und so möchte ich zuerst oder jetzt zu unserem ersten Punkt kommen. von Gottes guter Ordnung. Und Paulus spricht hier, wenn wir wieder auf Kolosser 3 zurückkommen, zuerst von den Frauen. Kolosser 3, Vers 18. Hier sagt er: Ihr Frauen, seid euren Männern untertan, wie sich's im Herrn geziemt. Oder Schlachter 2000 sagt: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Das ist etwas mehr in der heutigen Sprache: Wie sich's gebührt in dem Herrn. Ordnet euch euren Männern unter. Meine Übersetzung sagt: Ihr Frauen, seid euren Männern untertan, wie sich's geziemt in dem Herrn. Ob Untertan oder Unterordnung, das sind zwei Begriffe, die möchte man in unserer heutigen Zeit und Gesellschaft eigentlich nicht mehr hören. Wir sind ja in unserer heutigen Zeit so sehr von der Emanzipation beeinflusst, da kann man ja fast solche Worte gar nicht mehr klar deuten und verstehen. Wie hat es Paulus gemeint und wie sagt es hier die Bibel? Ist das wirklich ernst gemeint, was er hier sagt? Viele Frauen lachen über solche Textstellen. In einer Zeit, wo die Emanzipation der Frau dermaßen vorangetrieben wird, dass die Frau sogar überall jetzt in Männerberufe einsteigt, ja, das schon seit 15 oder 20 Jahren, und auch in Positionen aufsteigt, die früher undenkbar waren für eine Frau. Wir erleben heute Frauen in allen Wirtschaftsbetrieben, in allen Geschäftsbereichen, Frauen in Leitung und Positionen von Managern, Frauen auch bei der Polizei. Hätte man sich früher nie denken können. Frauen als Soldaten, hätte man ja vor etlichen Jahren noch nicht gedacht. Wenn man in die Buslinien reinschaut, sieht man, wow, da fährt eine Frau mit so einem langen Omnibus. Busfahrerinnen als Frau, Frauen als LKW-Fahrer, Frauen auf den Baustellen, hätte man sich früher nicht vorstellen können. Nicht mehr Zimmermann, sondern Zimmerfrau. Frauen auch in der Politik. An höchster Stelle die Bundeskanzlerin oder jetzt auch eine Verteidigungsministerin, das hat es noch nie gegeben in den Jahrzehnten vorher. Und die Frauenquote soll weiter und weiter angehoben werden. Das sind nur ein paar Beispiele. Und wie sehr wird da für viele Frauen Gottes Wort zum Anstoß? Jetzt spricht die Bibel hier auf einmal von Unterordnung unter die Männer, zumindest unter die eigenen Männer, untertan sein. Na, sowas. Und da fühlt man sich schon sehr eingeengt als Frau. Und das wird vielen Frauen zum Anstoß, wenn sie davon nur hören. Ja, Paulus, das ist ein Frauenfeind, oder? Wie kann der sowas sagen? Aber nicht nur das. Nicht nur die Welt fühlt sich von Gottes Wort eingeengt, sondern sogar vielfach auch die Gläubigen. Auch viele Kinder Gottes, sie behaupten, dass wir doch, seitdem wir gläubig wurden, alle vor Gott gleich sind. Da gibt es ja keine Unterschiede, oder? Auch nicht zwischen Mann und Frau. Wir sind doch alle Kinder Gottes und wir sind doch alle in ein heiliges Priestertum von Gott hineingenommen. Seien wir Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, Frauen oder Männer oder auch Kinder. Na, hierzu kann man nur Ja sagen, es ist so. Wir sind alle von dem einen Herrn erlöst und wir sind alle Kinder Gottes, egal in welcher Stellung, egal welche Nationalität, egal ob jung oder alt. Und wir alle haben denselben Bezug zu Gott und sind in eine heilige Priesterschaft hineingenommen. Ich habe keine engere Beziehung zu Gott wie du oder wie ein Kind, das zum Glauben kommt. Ich kann eine enge Beziehung pflegen, ja, aber ein kleines Kind hat den gleichen Zugang zu diesem Gott wie ich als Pastor. Ich bin kein Vermittler zwischen euch und Gott, sondern jeder ist ein heiliger Priester geworden vor Gott, seit er zum Glauben gekommen ist an den Herrn Jesus. Und wer durch sein Blut erlöst ist, der ist ein Priester vor Gott. Stimmt das? Ja, da müssen wir mal Offenbarung 1 aufschlagen. Offenbarung 1, Vers 6. Offenbarung 1, Vers 6 sagt: Ihm, der uns liebt, hier ist der Herr Jesus gemeint, und uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht und in alle Ewigkeit. Amen. Wir sind Priester, einer wie der andere, wenn wir durch den Herrn Jesus erlöst sind. Priester vor dem heiligen und lebendigen Gott. Man würde es dir und mir nicht ansehen, Aber es ist so. Es ist die Wahrheit. Die Bibel sagt es. Oh ja, und jeder von uns ist ein Priester vor Gott und bringt vor Gott heilige Opfer dar. Wir vertreten letztendlich seine Sache. Wir bringen auch Menschen durch Gebete vor seinen Thron, wenn wir auch für Ungläubige beten, dass sie errettet werden. Und wir bringen Gaben auf seinen Altar, Finanzen, aber auch unsere Taten, das, was wir tun. Hoffentlich sind es allermeist wohlgefällige Opfer, die ihm gefallen. Also das ist alles richtig. Als Kinder Gottes sind wir alle völlig gleichgestellt. Das ist so. Wir sind alle durch dasselbe Blut erlöst, das kann man nicht oft genug sagen. Und zudem genießen wir auch alle dieselben geistlichen Segnungen unseres Herrn. Sobald es aber um unsere irdischen Beziehungen geht, wo wir jetzt noch drinstehen, sobald es um unsere irdische Stellung als Mann, Frau, Kind geht, oder auch je nach Beruf, was man alles tut, oder auch um geistliche Dienste, so gibt es eben Unterschiede und die muss man berücksichtigen. Und Gottes Wort zeigt uns ganz klare Stellungen. Der Mann hat eine andere Stellung vor Gott als die Frau. Die Frau hat eine andere Stellung vor Gott als der Mann. Und das Kind hat eine andere Stellung vor Gott als Erwachsene. Das muss man ganz klar sehen. Zum Beispiel sagt uns 1. Korinther 11, Vers 3, Paulus sagt dort, ich will aber, dass ihr wisset, dass Christus eines jeglichen Mannes Haupt ist. Okay, Christus ist des Mannes Haupt. Der Mann aber ist das Haupt der Frau. Wenn er verheiratet ist, ist er das Haupt seiner Frau. Gott aber ist Christi Haupt. Das heißt, der Herr Jesus hat sich immer dem himmlischen Vater untergeordnet. Und von dem himmlischen Vater gehen auch alle Anweisungen aus. Das heißt nicht, dass der Herr Jesus niedriger wäre. Aber er ordnet sich dem Vater unter. Christus hat Gott zum Haupt. Und weil die Frau ihren eigenen Mann zum Haupt hat, deshalb soll sie sich ihm auch unterordnen. Und genau deshalb sagt es Paulus auch hier in Kolosser 3, wenn wir auf Kolosser 3 zurückgehen. Ihr Frauen seid euren Männern untertan, wie es sich geziemt in dem Herrn. In Epheser 5 finden wir ganz große Parallelen zu Kolosser 3. Und Epheser 5, Vers 22 sagt, die Frauen seien ihren eigenen Männern untertan als dem Herrn. Sie sollen also den Männern untertan sein als dem Herrn, das heißt, so als ob sie dem Herrn untertan wären, sollen sie den Männern untertan sein. Das ist schon eine Herausforderung. Aber auch hier erklärt Paulus, warum er das sagt und warum das so ist. Epheser 5, Vers 23 sagt er, denn der Mann ist des Weibes Haupt, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er ist des Leibes Retter. Paulus zieht also einen direkten Vergleich zwischen Christus und der Gemeinde. Christus ist das Haupt seiner Gemeinde. Und genauso ist der Vergleich zum Mann, zum verheirateten Mann mit seiner Frau. Der Mann ist der des Weibes Haupt. Diese Stellung muss man sich als Ehefrau zuerst einmal verinnerlichen. Man muss sich darüber zuerst einmal bewusst werden, was hier wirklich Gottes Wille ist. Und so sagt uns Gottes Wort in Epheser 5, Vers 24, wie nun die Gemeinde Christus untertan ist, so seien es auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ja, so ab und zu mal kann man ja sich schon dem Mann unterordnen. Aber die Bibel sagt in allem. Genauso wie sich die Gemeinde Christus in allem unterordnen soll. Wir würden ja niemals sagen, wir als Gemeinde wollen uns Christus nicht unterordnen. Ja, am Sonntagmorgen vielleicht, aber sonst nicht. Das wäre ja fatal. Wir sollen uns als Gemeinde in allem Christus unterordnen, weil er unser Haupt ist. Und so soll sich die Frau ihrem eigenen Mann, wohlgemerkt ihrem eigenen Mann, in allem unterordnen. Und wie schon gesagt, das mag für viele gläubige Frauen eine enorme Herausforderung sein, dem eigenen Mann in allem untertan zu sein. Dies ist aber nicht nur für die Frau eine große Herausforderung, sondern es ist auch für den Mann, muss man auf der anderen Seite auch sehen, eine hohe, hohe Verantwortung vor Gott. Darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Jedoch ist diese Unterordnung, die Gott der verheirateten Frau zugedacht hat, eine sehr, sehr gesegnete Stellung von Gott. Das muss eine Frau erkennen. Es ist eine sehr gesegnete Stellung von Gott. Manche meinen, ja, da bin ich ja als Frau nur der Knecht meines Mannes. Und das ist ja herabwürdigend, da stecke ich ja lauter Nachteile ein. Und viele Frauen, die auch gläubige Frauen, die wollen dieses Joch schnell von sich abschütteln. Ja, das muss ich selber tun und da kann ich meinen Mann nicht fragen, da kann ich ihm nicht untertan sein. Anstatt sie es erkennen, es ist ein ganz besonderes Vorrecht, seinem eigenen Mann untertan zu sein, weil es Gott so gegeben hat. Denn das Herz einer Frau oder auch allgemein das Herz der Gläubigen kann dann nur glücklich sein, wenn wir diese Stellung einnehmen, die uns von Gott gegeben ist. Egal ob alleinstehend, verheiratet, in Mann oder Frau oder Kind oder wie es dann auch noch alles, was noch alles gibt. Und liebe Freunde und Geschwister, wenn wir diese von Gott gegebene Stellung verlassen und sagen, das möchte ich nicht eingehen, was Gott hier sagt, oder wenn wir diese Stellung gleich gar nicht einnehmen, so gibt es viel, viel Chaos und Unordnung in unserem Leben. Eine Ehe oder Familie, wo die Frau den ersten Platz einnehmen will, wo eine Frau die dominante Stellung einnehmen will, das könnt ihr überall beobachten, da ist ein Schauplatz der Zerrüttung preisgegeben. Nicht immer, aber oft, sehr oft. Ein Schauplatz von Zerrüttung, von Unordnung in den Beziehungen und ein Schauplatz auch von Streitigkeiten. Wenn wir diese Textstellen betrachten, dann müssen wir sehen, die Frau darf nach Gottes Willen weder dominierend sein noch leiten, sondern sie soll der Leitung ihres Mannes folgen, wo immer sie es kann. Das muss man dazu sagen, wo immer sie es kann. Manchmal kann sie es auch tatsächlich nicht. Und das möchte ich hier auch betonen. Es gibt natürlich auch Fälle, wo eine Frau ihrem Mann nicht gehorchen darf und sich dann somit auch nicht an dem Herrn Jesus versündigt. Wann ist das der Fall? Wenn sie von ihrem Mann zu Dingen angeleitet wird, die nicht im Willen Gottes sind, dann darf sie ihm nicht folgen. Dann muss sie das tun, was Gottes Wort sagt, und nicht auf ihren Mann hören. Es gibt auch solche Fälle, dass manche Männer vieles nicht auf die Reihe bringen. Die Frauen, die würden sich wunderbare Führung und Leitung ihrer Männer erhoffen, aber die Männer bringen es nicht auf die Reihe. Sie schaffen es nicht, ihre Frauen und Familien verantwortlich zu leiten und zu erkennen, sie sind das Oberhaupt und sie haben die Verantwortung, sie sind das Haupt. Und viele Männer brauchen lang dazu, bis sie das überhaupt mal erkennen und begreifen, dass es so ist. Aber wenn das so ist, dann sollte ihm die Frau als eine wahre Gehilfin behutsam helfen. Dem Mann helfen, seine Aufgabe als Haupt der Familie zu erfüllen. Dann hat sie wieder die Aufgabe, entsprechende Gehilfin zu sein. Das heißt auch bei weitem nicht, was dann jetzt auch manche gleich meinen, dass der Mann, der überlegen ist, dass der auf die Frau wettern kann und zu Hause der Herrscher sein kann. Niemals. Das sagt Gottes Wort in keiner Stelle, da kommen wir nachher noch drauf. Es heißt nicht, dass der Mann der Überlegene sein muss und hier herumprahlen kann im Haus. Und die Frau muss immer kuschen und alles tun, was der Mann sagt. Niemals. Nein, es gilt einfach zu beachten, dass es nach Gottes Wille ist, dass der Mann das Oberhaupt der Ehe und Familie ist. Und darin soll er seine Verantwortung wahrnehmen und ein wahrer Leiter und Führer sein. Auch ein Hirte seiner Frau und Familie. Jemand hat einmal gesagt, dass man auch hier Mann und Frau mit Präsident und Vizepräsident vergleichen könnte. Ja, vielleicht ist das ein kleiner Vergleich. Man könnte sagen, der Mann ist der Präsident in der Familie und die Frau ist der Vizepräsident. Also der Präsident würde den Vizepräsidenten nicht ständig unterdrücken und herabwürdigen. Vizepräsident ist kein Sklave. Der hat auch seine Aufgaben und der steht halt unter dem Oberhaupt des Präsidenten. Also seht es mal von der Seite, Präsident und Vizepräsident. So viel in kurzen Zügen zur Stellung der Frau. Gehen wir jetzt weiter zum Mann. Die Männer, die lieben Männer. Ein kurzer Satz hier in Kolosser 3, Vers 19. Schauen wir hier rein. Kolosser 3, Vers 19 an die Männer. Ihr Männer, liebet eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Oh, kurze und prägnante Aussage. Kurzer Satz eines Apostels Paulus. Ihr Männer, liebet eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Die Frau wird zur Unterordnung ermahnt. Und der Mann, zu was wird er ermahnt? Zur Liebe. Muss man das den Männern sagen? Liebet auch eure Frauen? Oh ja, scheinbar schon. Zur Frau wird nicht gesagt, habe auch deinen Mann lieb, du Frau. Weil bei der Frau ist die Zuneigung eigentlich schon eher gegeben. Die liegt eigentlich eher bei der Wesen im Frau, die Zuneigung zum Mann. Doch bei dem Mann ist es sehr leicht möglich, dass er durch seine Vielbeschäftigung und Verantwortung auch vergisst, für seine Frau genügend Sorge zu tragen und sie mit Liebe zu umgeben. Liebet eure Männer. In natürlicher Weise ist die Frau auch immer mehr auf den Mann angewiesen. Zumindest wenn sie nicht so emanzipiert ist, wie man das heute alles so hervorbringen will. Sie ist eigentlich schon so von Gott geschaffen, dass sie auf ihren Mann angewiesen ist. Und so hat Gott auch Mann und Frau in der Ehe zusammengestellt. Und deswegen hat ja auch die Frau Vater und Mutter verlassen, um ihrem Mann anzuhängen. Und darum soll sie jetzt der Mann mit bedachter Liebe und Schonung auch behandeln. Wichtige Sache. Der Mann muss letztendlich die Sorgen und Beschwernisse der Frau mittragen und wenn möglich ihr diese auch abnehmen. Denn die Frauen sind nicht nur irgendwelche Untergeordnete, ja, wir haben es ja schon gehabt, sie sind nicht irgendwelche Untergeordnete oder Dienerinnen des Mannes, dass sie immer nur für den Mann da sein müssen. Nein, die Männer sollen ihre eigenen Frauen lieben. Und das mit einer Liebe, die weit über die erotische, das heißt über die körperliche Liebe und über die freundschaftliche Liebe hinausgeht. Um darüber noch mehr zu wissen, sollten wir vielleicht jetzt doch Epheser aufschlagen, und zwar Epheser 5. Da bringt Paulus noch manches mehr zum Ausdruck. Und zwar sagt hier der Apostel Paulus in Epheser 5, Vers 25, ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heilige, nachdem er sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst die Gemeinde herrlich darstelle, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern heilig sei und tadellos. Also Gottes Wort weist die Ehemänner darauf hin, dass sie ihre Frauen so lieben sollen, wie Christus die Gemeinde. Und wisst ihr, wie Christus die Gemeinde liebt? Er liebt sie immer. Er liebt sie immer und bedingungslos. Die Liebe Christi hört nie auf zu seiner Gemeinde, zu seinen Erlösten. Das ist gewaltig. Und diesen Anspruch stellt Gottes Wort auch in die Männer in Beziehung zu ihren Frauen. Und ihr lieben Männer, was hat Christus seiner Gemeinde vorenthalten? Das muss man hier auch fragen. Die Antwort lautet, nichts. Er hat seiner Gemeinde nichts vorenthalten. Christus hat die Gemeinde so sehr geliebt, dass er alles für die Gemeinde gegeben hat. Letztendlich hat er sein Leben für die Gemeinde im Kreuz gelassen, hat sein Blut vergossen, hat sich die Nägel eintreiben lassen für die Gemeinde. Er ist gestorben für die Gemeinde. Er ist begraben worden und ist auferstanden. Und er ist in den Himmel aufgefahren für seine Gemeinde. Und damit wir eines Tages bei ihm sein können, jetzt wartet er als Bräutigam auf seine Braut. Und wir warten, bis er uns entgegenkommt und wir zusammenkommen in den Wolken des Himmels und immer bei ihm sein werden. Das ist wunderbar, wie Christus alles gegeben hat für die Gemeinde. Und er liebt seine teuer erkaufte Gemeinde heute noch. Er nährt und pflegt sie. Das dürfen wir auch hier immer wieder erleben, wie er uns nährt und pflegt in seinem Wort, in den Verkündigungen, aber auch in der Gemeinschaft und in der Versorgung. Und weiter sagt Paulus hier in Epheser 5, Vers 28, die Männer sollen ihre Frauen nicht nur lieben wie Christus die Gemeinde, sondern sie sollen auch ihre Frauen lieben wie ihre eigenen Leiber. Da geht schon nah ran. Da muss man völlig raus aus dem Egoismus. Epheser 5, Vers 28, ebenso sind die Männer schuldig, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Vers 29, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Also so, wie wir Männer unsere Leiber pflegen, wie wir unseren Leib versorgen, so sollen wir auch für die Frauen sorgen, die wo verheiratet sind. Für die Erhaltung unseres Leibes, da tun wir viel. Auch ernähren wir uns normalerweise nach Möglichkeit richtig. Wir kleiden unseren Leib. Wir pflegen den Leib. Wir tun etliches, um uns fit zu halten. Und für den verheirateten Mann gilt, genauso wie du deinen Leib liebst, genauso sollst du deine Frau lieben. Denn wer verheiratet ist, der ist ein Fleisch mit seiner Frau. Und wenn ein Ehemann mit seiner Ehefrau so liebend, ja so fürsorglich und so pflegend umgeht, wie er das hoffentlich auch mit seinem eigenen Leib tut, ich denke, dann wird sich eine Frau ihm wirklich gerne unterordnen. Das ist eine schöne Sache für eine Frau, solch einen Mann zu haben. Denn sie wird sich von ihrem Ehemann wirklich verstanden wissen. Sie wird sich angenommen wissen. Sie wird sich geliebt und auch geborgen wissen. Das ist wirklich wunderbar. Doch wir haben noch nicht alles angesehen. Blättern wir wieder auf den Kolosserbrief zurück. Kolosser 3, Vers 19. Wir sind erst im ersten Teil gewesen. Kolosser 3, Vers 19 sagt, ihr Männer, liebet eure Frauen. Und anschließend sagt er, und seid nicht bitter gegen sie. Seid nicht bitter gegen sie. Ich habe mich schon manches Mal gefragt, was heißt das? Was will Paul uns hier sagen? Und zu dieser Aussage hatte ich schon von manchen Ehemännern gehört, dass es ihre Frauen mit ihrem Verhalten manchmal tatsächlich fertig bringen, ihre Ehemänner rasend zu machen und sie auch teilweise darin zu verbittern. Und dass sie dann wieder bitter gegen die Frauen reagieren. Ja, das kann sicherlich schon auch vorkommen. So ganz brav sind die Frauen ja auch nicht immer. Zumindest wenn sie aus den Fugen geraten und sich nicht so verhalten wie im Worte Gottes. Und die Männer, die werden auch schnell aufgebraust und können auch harte Reaktionen, verbitterte Reaktionen hervorbringen. Aber es könnte, die Auslegung könnte auch andersrum heißen, so wie es der Walford-Kommentar sagt. Denn der Walford-Kommentar sagt an dieser Stelle, dass aus dem Grundtext es vielmehr heißt, mach nicht bitter. Also sorge dafür, dass deine Frau nicht bitter wird. Das wäre auch ein Argument oder eine Auslegung. Das heißt, die Männer sollen ihre Frauen nicht bitter machen. Wie kann ein Mann seine Frau bitter machen? Wie kann Verbitterung entstehen? Ich denke, da finden wir viele Antworten. Das kann durch Lieblosigkeit geschehen. Das kann in harten Reaktionen geschehen. Das kann auch durch Undankbarkeit geschehen. Wenn man die Frau anklagt oder ständig seine Unzufriedenheit zum Ausdruck bringt. Hast du das schon gemacht? Auch nicht? Nee. Oder hast du das schon gemacht? Nee. Ja. Überlegen wir mal, wie oft es bei Ehemännern vorkommt, dass sie ihre Unzufriedenheit oder ihre Laune der Frau gegenüber Luft machen und so unter Umständen die Frau verbittern. Also wenn ich verheiratet wäre, ich könnte mir das auch vorstellen, dass ich das auch tun würde. Würde mich da nicht ausnehmen. Ich kenne mich auch. Dass vielleicht manchmal jemand einfach mal sagen muss, das und das passt mir nicht und da schaffe ich mir jetzt einfach mal Luft. Oder man sagt es denn eben dem anderen, was einem nicht an ihm passt, was ihm schon lange aufgefallen ist, und so kann man Ehepartner verbittern. Walford sagt an dieser Stelle, Frauen sind wie zarte, empfindliche Blumen. Oh, da hat er sicherlich recht. Frauen sind wie zarte, empfindliche Blumen, die möglicherweise unter der autoritären Herrschaft des Mannes verwelken. Die können auch eingehen, wie Primeln. Aber sie blühen, sagt Walford, unter zärtlicher und liebender Fürsorge. In einer wirklichen, reifen Ehe zeigt der Mann einfühlsame Fürsorge und die Frau antwortet ihm mit bereitwilliger Unterordnung unter seiner liebenden Führung. Oh, das ist etwas Herrliches. Wie gut ist es, wenn man Gottes Wort hat und sich darauf ausrichten darf. Wenn wir da nochmal kurz einen Blick in die Welt hineinwerfen, so habe ich in einem Bericht gelesen, dass sich heute Ehe- und Familienberater große Sorgen machen. Und das Problem fängt an, wenn man sich nicht mehr nach dem Worte Gottes ausrichtet. Und diese Ehe- und Familienberater, vielleicht auch Psychologen, die fragen sich, warum hat sich gerade in der Männerwelt so viel Verhärtung, Egoismus und andererseits auch Resignation breit gemacht? Auffällig ist heute, dass alleinerziehende Mütter mit Stolz berichten, wie sie unter großen Kraftanstrengungen ihre Kinder erziehen und dank ihrer Berufstätigkeit auch noch versorgen. Väter dagegen ergehen sich im Selbstmitleid und sind zutiefst verunsichert. Und weiter heißt es in diesem Bericht, der Vater wurde somit abgeschafft. Zumindest beschrieb es so eine deutsche Tageszeitung. Und da heißt es weiter, auch Gott, der himmlische Vater, ist heute nicht mehr gefragt. Neben dem verzerrten Vaterbild unserer Zeit entwickelte sich vor dem Hintergrund unserer geschichtlichen Vergangenheit auch noch die Angst, sich durchsetzen zu wollen. Also die Väter haben gar nicht mehr den Mut, auch die, die den Herrn Jesus nicht kennen, sich auch überhaupt in Verantwortlichkeit durchzusetzen in der Familie. Es ist alles so verweichlicht. Auf keinen Fall will man autoritär erscheinen. Außerdem wissen viele Väter und Mütter heute gar nicht mehr, zu welchem Menschenbild sie ihre Kinder eigentlich erziehen sollen. Sie haben keine Vorbilder mehr. Sie haben keine Werte mehr. Sie wissen nicht mehr, zu wem sie ihre Kinder hin erziehen sollen. Und wenn jetzt noch dieses ganze Gender Mainstreaming alles aufläuft, auch schon in den Schulen verkündigt wird, wo soll das alles hingehen? In diesem Bericht heißt es weiter, das führte zum schweigenden Vater in einer verunsichernden Familienatmosphäre. Eine Situation, aus der oftmals die Mütter ausbrechen und das Heft dann selbst in die Hand nehmen. Okay, wenn die Männer nicht mehr Verantwortung zeigen, wenn sie nicht mehr entsprechend handeln und das Halfter in der Hand haben, dann brechen die Frauen und Mütter aus und nehmen das Zepter selbst in die Hand. In diesem Bericht heißt es weiter doch, gerade Söhne brauchen den Vater als Vorbild. Wie kann sonst der junge Mann mit rechter Ehrerbietung seiner Frau begegnen, wenn er dann mal heiratet, wenn es sein Vater ihm nicht vorlebte? Aber auch die Tochter sucht den starken Arm des Vaters, den Halt in ihrer turbulenten Entwicklung zur Frau. Wir brauchen wieder Väter in unserer Zeit, die aufgrund persönlichen Gottvertrauens auch Vertrauen in der Familie vermitteln. Die Töchter trösten und Söhne fördern und auch fordern. Die Gefühle zeigen und vertrauenswürdig sind, die sich ihrer Verantwortung vor Gott bewusst sind und sich die nötige Kraft und Liebe von ihm schenken lassen. Wohl dem Ehemann und wohl der Familie, wo das geschieht. Wo Gott aus dem Leben oder aus der Gesellschaft verbannt wird, da geht so vieles in die Brüche. Ob das innerhalb einer Ehe oder Familie ist, oder ob das auch bei Alleinstehenden ist, es zerbricht vieles. Wie dringlich brauchen wir Menschen den lebendigen Gott und die rechte Anleitung. Und das ist ja sein ewiges und wunderbares Wort. Und nicht nur Ja zu sagen, sondern auch darin zu leben. Kommen wir jetzt noch zu den Kindern und dann noch ganz kurz zu den Vätern. Drittens, die Kinder. Erstens Frauen, zweitens die Männer und jetzt die Kinder. Wir lesen hier in Kolosser 3 ab Vers 20. Oder nur den Vers 20. Kolosser 3, Vers 20. Hier heißt es, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allen Dingen, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Hier wird nur der Gehorsam angesprochen. Natürlich vordringlich zuerst die Kinder, die es auch schon verstehen können. Andere, die wissen es ja noch nicht, die können nur zum Gehorsam hingezogen werden. Aber den Eltern gegenüber gehorsam zu sein, das ist etwas ganz Entscheidendes, was man den Kindern beibringen müssen und was die Kinder ganz früh lernen müssen. Und es wird den Eltern immer Freude bereiten, wenn ein Kind auf sie hört und ihre Anweisungen befolgt. Doch das macht nicht nur den Eltern Freude, sondern das ist auch für Gott eine Freude. Denn das ist dem Herrn wohlgefällig, heißt es hier. Und das müssen wir immer sehen. Auf Gehorsam legt Gott seinen Segen. Man kann lange sagen, Herr, segne, segne, segne. Aber der Gehorsam, der ist entscheidend. Und Gott wird immer den Gehorsam segnen. So liegt auch ein Segen auf den Kindern, wenn sie schon begreifen können, was Gehorsam heißt und sie sich daran halten, wenn sie den Eltern in allem, heißt es auch hier, gehorsam sind. Es gibt nicht nur irgendwelche Bereiche, den Eltern gehorsam zu sein. Ja, heute mal und morgen nicht oder in dem Bereich und dort nicht. Alles, weil die Eltern sind das Haupt der Kinder. Natürlich zuerst der Vater und dann die Mutter. Die Kinder sollen den Eltern in allen Dingen gehorsam sein. Da ist nichts ausgenommen. Natürlich sollte es auch hier nicht unter Zwang und Verbitterung geschehen. Das muss man hier auch sehr beachten. Sondern unter liebender Anleitung und Erziehung der Eltern. So wie uns Gottes Wort dazu anleitet. Man kann nicht den Kindern sofort einen Klaps geben, wenn sie es gar nicht verstehen, um was geht es eigentlich. Da kann man die Kinder wirklich auch verbittern. Doch Gehorsam ist in unserer heutigen Zeit auch kein Wort mehr, das den Menschen gefällt, oder? Wenn du draußen etwas in der Gesellschaft sagst, ja, ich möchte Gott Gehorsam leisten. Was? Wo lebst denn du? Lebst du noch im Mittelalter, oder? Gott gehorchen, das hört sich ja an wie, bist du ein Hund, oder? Ja, das ist kein Begriff mehr, mit dem die Menschen umgehen können, Gehorsam zu leisten. Und genau das sagt auch Gottes Wort von unserer heutigen Zeit und von der Zeit, wie die künftig kommen wird. Wir erleben das schon in unserer heutigen Zeit enorm, was 2. Timotheus 3, Vers 2 sagt. Da wird von den letzten Zeiten gesprochen und von in diesen letzten Tagen oder in diesen letzten Zeiten wird auch das Phänomen immer mehr vorhanden sein, dass die Kinder den Eltern ungehorsam sind. Wir erleben das heute schon, aber das geht noch viel mehr in diese Richtung hinaus. Die Kinder werden ungehorsam sein in den letzten Tagen. Und wir erleben das wirklich in vielfacher Weise. Das liegt aber nicht nur an den Kindern. Ja, die Kinder sind doch schuld, wenn sie ungehorsam sind. Nein, sondern das liegt vielmehr am Familienbild der letzten Zeit. Und es liegt an den Erziehungsmethoden in unserer heutigen Zeit. Heute schreibt der Staat vor, wie man die Kinder erziehen soll. Man darf sie ja nicht mehr so erziehen, wie es die Bibel sagt. Der Staat kriegt immer mehr die Oberhand über die Kinder. Wir wollen es nicht gegen den Staat aussprechen. Aber wenn man nicht mehr erziehen darf, wie es die Schrift sagt, dann geht viel verloren. Und dabei sagt uns Gottes Wort, dass es vor Gott wohlgefällig ist, wenn die Kinder ihren Eltern in allem gehorsam sind und eben auch das dementsprechend erzogen werden. Natürlich gibt es auch bei den Kindern Grenzen im Gehorsam. Die Eltern können von den Kindern keinen Kadavergehorsam erwarten. Das wäre fatal, das wäre nicht richtig. Das haben auch schon viele verkehrt ausgelegt und auch ausgelebt. Und Kinder sind wirklich verbittert davongelaufen. Nämlich dann, wenn die Eltern etwas von den Kindern verlangen, was gegen Gottes Willen spricht. Zum Beispiel, wenn sie irgendwas verharmlosen. Ja, du kannst doch hier eine Ausrede machen oder lügen oder sonst irgendwas. Wo das Kind vielleicht schon erkannt hat, ja, das darf ich nicht, das sagt Gott, dass ich das nicht tun soll. Schwierig kann es natürlich auch für ein Kind werden, wenn es zum Glauben kommt und ungläubige Eltern hat. Ja, und die ungläubigen Eltern, die werden immer wieder Dinge tun und auch das Kind Dinge anweisen, die nicht Gott wohlgefällig sind. Aber prinzipiell ist es wichtig, dass sich das Kind weitgehend den Eltern unterordnet und auch so den Eltern gefällt, solange es bei den Eltern ist und auch, oder bis es erwachsen ist. Das sind Spagate. Aber sind auch schon viele Eltern über die Kinder zum Glauben gekommen. Und das kann auch geschehen. Und das ist herrlich, wenn auch sowas zustande kommt. Ich möchte jetzt noch ganz zum Schluss kurz zu den Vätern kommen. Viertens die Väter. Wir lesen hier in Kolosser 3, Vers 21. Ihr Väter, reizet eure Kinder nicht, damit sie nicht unwillig werden. Andere Übersetzungen sagen, ihr Väter, reizet nicht eure Kinder, damit sie nicht mutlos werden. Nicht unwillig oder mutlos werden. Das ist auch hier wieder interessant, dass diese Ermahnung speziell an die Väter ergeht und nicht an die Mütter. Sind die Frauen und Mütter wahrscheinlich nicht so veranlagt, die Väter wahrscheinlich mehr. Und scheinbar begehen die Väter eher diesen Fehler als die Mütter. Vielleicht sind Väter auch schnell dabei, ihren Kindern ihre Macht zu demonstrieren und auch mal den Kindern das Herz zu brechen. Und das wäre nicht gut. Reizet eure Kinder nicht, also nicht so, dass sie so aufgerieben werden, dass sie am Ende gar nichts mehr tun wollen, unwillig werden, mutlos werden. Oder dass man die Kinder ärgert und immer den Stärkeren spielen will und auch so die Kinder aufstachelt und aufreizt, dass sie keinen Gefallen mehr haben. Das wäre schade. Und das wäre auch Missbrauch von dem, was Gott den Eltern gegeben hat. Denn die Kinder sind eine Gabe des Herrn. Man kann auch sagen, eine Leihgabe des Herrn. Und die Eltern sollen die Kinder so erziehen, dass es im Herrn wohlgefällig ist und dass sie mit dem Herrn vertraut werden und nicht später sagen, wenn sie dann so ins Jugend- und Erwachsenenalter kommen, von dem Zeug will ich nichts mehr wissen. So wie ihr mir alles verboten habt und wie ihr mir Gesetze vorgeschrieben habt und wie ihr mich immer hier ingehalten habt, will ich nichts davon wissen. Ich hau ab. Ich habe erst neulich mit so jemandem gesprochen, dem seine Mutter ist gläubig und er sagt heute, ich will nichts davon wissen. Ich wollte ihm eine Schrift bringen und es war schön, dass ich mit ihm ins Gespräch gekommen bin. Er hat nicht gesagt, dass er von seinem Vater und seiner Mutter schlecht erzogen worden wäre. Da ging es um etwas anderes. Da wollte die Mutter es mit Gewalt dazu bringen, dass ihr Sohn zum Glauben kommt. Sie schleppte den Sohn die ganze Zeit mit in die Gemeinde, auch später noch im Jugendalter. Und sie wollte es erzwingen und ihm jeden Tag aufdrücken, dass sie an den Herrn Jesus glauben soll. Wisst ihr, was der Sohn gesagt hat? Ich will nicht, weg damit. Später hat sie sogar noch in der Gemeinde die Mutter das noch veranlasst, dass der Sohn noch auf die Bibelschule gehen sollte. Er wollte aber nicht, partout nicht. Und liebe Freunde, Geschwister, wenn Eltern so etwas tun, das ist genauso eine Sünde wie alles andere Fehlverhalten. Man kann niemandem den Glauben aufzwängen. Wir dürfen es sagen und wir sollen die Kinder auch dazu hin erziehen, aber auch zu erkennen, wie freundlich der Herr ist, wie viel Liebe er für uns hat. Und wenn Eltern mal fehlgehandelt haben, dass sie dann auch den Mut haben, vielleicht auch Großeltern, den Kindern zu sagen, es tut mir leid, dass ich so gehandelt habe, kannst du mir vergeben? Und was denkt ihr, was das bei den Kindern von Respekt hinterlässt? Oder wenn sie in einem gewissen Alter sind, dass dann die Eltern sagen, du, ich möchte zwar gerne, dass du mitgehst, aber ich kann dich nicht dazu zwingen. Wenn es mal ins Jugend- und Erwachsenenalter geht, du musst jetzt für dich eine Entscheidung treffen. Wir haben dir alles soweit gesagt, wir haben dich angeleitet, aber gezwungen wird niemand. Und meistens, allermeistens erleben dann das Gegenteil, dass sie freiwillig dabei sind, dass sie Freude im Herrn haben und mitgehen und sagen, ja, das ist wirklich schön, mit dem Herrn zu gehen und solch eine Familienbeziehung zu erleben, so mit dem Herrn aufzuwachsen. Und den möchten wir jetzt nicht verlassen. Sie werden dabei bleiben, wenn es normal läuft. Also man kann Kinder überreizen auf mannigfaltige Weise und dabei auch die Verantwortung vor Gott missbrauchen. Und da müssen wir immer aufpassen als Elternteil, wann die Grenze erreicht ist. Natürlich muss man erziehen, natürlich muss man etwas sagen, natürlich muss man auch verbieten und muss auch mal züchtigen, anders geht es nicht. Das gehört alles dazu. Aber die andere Seite gehört auch dazu. Die Liebe, die Versorgung, die Kommunikation. vertrauliche Beziehung, dass man miteinander redet, einander, dass die Kinder wissen, ja, der Vater oder die Mutter, die ist für uns da, sie meinen es gut. Und dann wird man sie auch zum Herrn hinführen können. Kindererziehung ist eine der wichtigsten Aufgaben der Eltern. Gott hat den Eltern Kinder gegeben, wenn sie denn welche haben, und die Eltern sollen Kinder für ihn erziehen und sie im Herrn oder sie mit dem Herrn vertraut machen. Ein großes Vorrecht, aber auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Und wir wissen es, der Herr Jesus, der hatte selbst auch die Kinder so lieb, obwohl er selber auch keine Familie hatte, keine eigenen Kinder hatte. Er hat heute Tausende, ja Millionen von geistlichen Kindern, die werden mal alle bei ihm sein, wir gehören heute zu ihm. Aber als er hier auf der Erde war, hat er auch die Kinder so lieb gehabt und sagte, lasse die Kindlein zu mir kommen. Wehret es ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Markus 10, Vers 14. Und er nahm sie auf die Arme und segnete sie. Und es ist der Wille unseres geliebten Herrn, dass Kinder nicht verachtet werden, sondern dass sie immer mehr den Herrn Jesus erkennen und ihn lieben lernen und natürlich auch so mit dem Gehorsam auch wandeln. Wie glücklich kann sich jede Ehe oder Familie schätzen, worin der Dienst oder die Ausrichtung zum Herrn Jesus an erster Stelle steht. Diese Ehe oder Familie kann sich glücklich schätzen. Aber auch der Alleinstehende kann sich darin glücklich schätzen, wenn er seine Ausrichtung auf Gott an erster Stelle gesetzt hat. Aber wie viel wurde in dieser Hinsicht auch schon gesündigt? Leider. Auch in vielen christlichen Familien erfahren Kinder heute so gut wie keine Erziehung mehr. Auch Kinder sind oft in christlichen Familien allein auf sich gestellt, obwohl Gott das nie so haben wollte. Beide gehen zum Arbeiten, irgendwohin. Geld verdienen ist wichtiger als Kindererziehung. Da muss man sich nicht wundern, wenn Kinder irgendwann ausbüchsen. Das Gegenteil ist auch eine zu harte Erziehung, wie wir es vorhin schon hatten, worin man den Kindern nur gebietet und verbietet. Auch ständig Kinder zu kritisieren, dass man quasi den Eltern nichts recht machen kann. Das macht die Kinder verdrießlich. Und das ist wiederum Sünde vor Gott. Und so fördert auch übermäßige Bestrafung, bei der nicht auch Liebe und Verständnis mitwirken, bei den Kindern Auflehnung und Abneigung. Stellt euch selber in so eine Situation, wie würden wir reagieren? Wenn man ständig nur lieblos bestraft wird, wenn ich gar nicht weiß, um was es geht, und wenn ständig nur Kritik an einem geübt wird, da verdrießt man schon schnell. Möge unser Herr Jesus allen Eltern, aber auch allen Ehepartnern, allen Alleinstehenden Weisheit von oben schenken, um das zu tun, was sein Wort sagt. Aber auch besonders den Eltern, um die Kinder entsprechend anzuleiten, sie zu erziehen und sie im Gebet vor den Thron des Herrn der Gnade zu bringen. Und das ist zuerst die Arbeit im stillen Kämmerlein, seine Kinder vor den Thron der Gnade zu bringen. Nicht hier zuerst in der Gemeinde, zuerst im stillen Kämmerlein. Wir hatten uns heute mit den guten Ordnungen Gottes beschäftigt. Wir hatten uns auch mit den Stellungen, die wir vor ihm haben, beschäftigt. Und wie gut ist es, dass wir inmitten dieser Zeit und Welt sein Wort und seine Anleitung haben dürfen. Wenn wir das nicht hätten, man wüsste ja gar nicht, wo alles hinsteuert und wo man überhaupt noch Ausrichtung hätte und Kompass. Egal, ob du alleinstehend bist oder ob du Ehemann oder Ehefrau oder Kind bist, unser Herr und Gott legt immer einen Segen darauf, wenn wir diese Stellung und Position wahrnehmen, in welche er uns hineingestellt hat. Mögen wir diese Stellung immer mehr erkennen und immer klarer vor Augen haben und unserem wunderbaren Herrn darin gefallen. Amen.